Was steckt eigentlich hinter Feelgood-Management? Mit jeder Menge Konfetti und dieser wichtigen Frage im Gepäck sind Pia und ich im November ins österreichische Linz gereist. Wir wurden nämlich von unserem Kooperationspartner Team Echo zum Talk eingeladen, um uns mit Markus Kobelmüller, dem CEO von Team Echo, über unser Herzensthema auszutauschen. Und dieser Einladung sind wir natürlich sehr gerne gefolgt. Wir finden, dass das Interview ein super Einstieg in unseren Podcast ist, um zu erzählen, wofür wir stehen und um welche spannenden Themen es zukünftig hier gehen wird. Also, los geht's! Let's talk about Obstkorb, dein Navi in der Welt von New Work und Feelgood Management. Was steckt hinter der neuen Arbeitswelt? Wer sind die Vorreiter, wenn es um Wohlfühlarbeitsplätze geht? Und was brauchen Menschen eigentlich, um gute Arbeit leisten zu können? Das alles ist drin. Wir sprechen über Karrieretipps, echte Learnings und teilen Insiderwissen. Dein Podcast von Feelgood Trainings and Coachings. Baby girl, you got a summer vibe, yeah. We can spend all the summer nights, so yeah. What we do is hit in green lights, yeah.
Mix it up, let it seems right, yeah. Hallo Sabrina.
Hallo.
Hallo Pia. Hallo. Freut mich sehr, euch heute bei uns zu haben. Ihr seid Gründerin bzw. Leiterin der Bildungsakademie Feelgood Trainings and Coachings und ihr bildet dort Menschen zu Feelgood-Managerinnen aus.
Jawohl.
Erzählt uns doch bitte mal, wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigt und was macht ihr bei Feelgood genau?
Wie ist es dazu gekommen? Also die Welt braucht einfach Feelgood-ManagerInnen. Ne? Das ist einfach ein Fakt. Wir brauchen das überall. Ne? Wenn man mal so in die Welt schaut, wir brauchen überall ein bisschen mehr Feelgood. Aber ganz besonders in der Arbeitswelt. Ne? Weil, Stichwort Fachkräftemangel, das Buzzword schlechthin. Ja? Wir haben alle das Problem, gute Fachkräfte zu kriegen, die richtig Bock darauf haben, das zu tun, was wir im Unternehmen als Berufung haben. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum es uns gibt. Ich war selber 17 Jahre im Konzernunternehmen unterwegs und musste da leider feststellen, dass es für das Unternehmen sehr dramatisch werden kann, wenn die Zufriedenheit sinkt. Mhm. Also ich bin damals da angefangen. Ich habe immer spaßeshalber gesagt, wenn meine Freunde gesagt haben, hör mal, wie ist es denn da so in Köln, in der Großstadt und so, ich komme vom Land. Ne? Wie ist es denn da? Hab ich gesagt, du, die Kölner sind schon verrückt. Ja, wenn die über ihre Brücke fahren, dann grüßen die ihre Kirche. Aber der Laden, für den ich arbeite, ist noch viel verrückter. Ja, die haben sich selbst gefeiert. Ja, wenn die Mitarbeiter am Samstag über die Ruhrstraße einkaufen gegangen sind, hatten die ihren Hoodie an, so einen ähnlichen wie ich heute, ja. Groß ihr Firmenlogo drauf und waren einfach stolz, für das Unternehmen zu arbeiten. Und das habe ich als Quereinsteiger extrem gemerkt und habe mich direkt wohlgefühlt. Und bin natürlich, wie sagt man so schön, die Extrameile auch immer mitgegangen. Mhm. Ohne Probleme. Das war ganz selbstverständlich. Ja, wenn irgendwas war, haben alle zusammengehalten. Und dann ist mit den Jahren die Zufriedenheit sehr stark abgesunken. Mhm. So, und das hat man ganz klar an Zahlen erkannt. Ja, dem Unternehmen ging es immer schlechter und immer schlechter. Und ich habe mir mal die Frage gestellt, muss das denn sein? Ja, wir kommen doch aus dem Paradies, ja, es ging uns doch gut, wir haben doch gerne zusammengearbeitet und jetzt sind wir an diesem Punkt. Na, was muss denn passieren, damit wir wieder hinkommen? Mhm. Und so fing das an, dass ich mich vor Jahren schon mit dem Thema beschäftigt habe. Mhm. Ja, und irgendwann habe ich dann gedacht, nee, das geht nicht nur mir so, sondern es geht vielen anderen meiner Freunde und Bekannten so, wenn ich Gespräche geführt habe, ist ja mal wieder das Thema gekommen, oh, morgen schon wieder Montag, ich muss schon wieder arbeiten. Und ich fand es immer so schlimm, weil ich finde es unheimlich wichtig, dass man einen tollen Job hat, dass man sich wohlfühlt auf der Arbeit, ja, damit man auch alles kippen kann. So, und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, die Arbeitswelt zu revolutionieren, alle meine Freunde und Bekannten in Schockstarre zu versetzen, weil jeder gesagt hat, bist du wahnsinnig? Ja, wer will das denn? Ja. Also um Gottes Willen, Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps. Man muss keinen Spaß auf der Arbeit haben. Und ich habe gesagt, doch, muss man. Und habe dann gesagt, okay, ich mache mich jetzt mal auf den Weg. Zu dem Zeitpunkt gab es Online-Kurse zu dem Thema, aber es gab jetzt nichts Praxisnahes. Und ich habe gesagt, ich möchte eine Ausbildung kreieren, für Menschen, die wirklich lernen, wie sie Feelgood-Management im Unternehmen etablieren können. Mhm. Ja, das war so das große Ziel. Ich möchte was Praxisnahes haben. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, habe mich auf den Weg gemacht. Dann habe ich Pia getroffen und ihr gesagt, jo, da gehen wir zusammen. Das machen wir. Ja, und seitdem machen wir das.
Okay,
seit
cool.
Quasi mit Eintritt des ersten Lockdowns sind wir gestartet und
hatten wir viel Zeit für Instagram, haben uns über Instagram kennengelernt. Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Ne? Ja, und dann lustig. So, ja, okay, du machst viel gut, ach, okay, ich auch. Genau, ich habe es halt mitgekriegt als HR-lerin in einem Unternehmen und dann habe immer mehr gemerkt, ja, dass dieses, was damals so klassisch war, ne, also irgendwie so ein bisschen Recruiting und so ein bisschen Abrechnung und ne, man führt mal Gespräche, dass das irgendwie nicht das ist, sondern dass die Leute immer mehr jemanden gebraucht haben, der da ist, wo sie mal die Tür zumachen konnten, wo sie gesagt haben, hey, ich hätte gerne, ob es jetzt von Unterstützung, weil ne, ich einen Pflegefall habe, bis hin zu, ja, können wir nicht im Getränkeautomaten in Zukunft auch Getränk XY mit reinbringen, ne, bis hin zu, hey, ich würde gerne Weiterbildung machen, kannst du mich unterstützen? Mhm. Und habe dann auch gedacht, okay, Arbeiten ist ja eigentlich mehr als nur arbeiten. Mhm, ja. Und so bin ich da drauf gekommen und dann sind wir zusammengekommen.
Genau.
Und wir machen das jetzt seit 3,5 Jahren.
Sehr gut. Und in den 3,5 Jahren, welche Erfolge habt ihr da schon mit Feelgood verbuchen können?
Wie ich das in einem Satz zusammenpacken sollte, dann sage ich immer gerne, weißt du, damals haben sie alle gelacht, als ich gesagt habe, wir werden jetzt die Arbeitswelt verändern. Heute lachen sie nicht mehr, sondern heute nimmt sie es ernst. Mhm. Weil heute, Corona hat uns eine Sache auch gezeigt, dass es nicht selbstverständlich ist, ja, dass Menschen sich wirklich kreativ in das Unternehmen einbringen und auch mal anders denken. Weil wie viele Unternehmen mussten in Corona-Zeiten komplett andere Wege gehen? Ja, mussten ganz out of the box denken, ich verkaufe jetzt nicht mehr, ich sag mal, dieses Glas, ja, sondern ich soll jetzt diesen Tisch verkaufen oder was ganz anderes produzieren oder machen oder tun. Die mussten kreativ werden und viele Unternehmen haben gemerkt, dass die Bindung ihrer Menschen in einem Unternehmen und auch ihrer Partner, ja, Geschäftspartner, Lieferanten gar nicht so eng ist, wie sie immer dachten.
Mhm. Ne?
Und ja. Damit stieg die Nachfrage. Ne? Also die ersten 3 Monate mit dem Lockdown war nichts los, tote Hose bei uns, ja. Und so nach dem 3., 4. Monat ging das wirklich ab, ne?
Absolut.
Die ersten Ergebnisse
waren. Und ich sag jetzt mal so rein in der Ausbildung, ne? Wir haben jetzt 150, bisschen mehr mittlerweile, ne? Absolventinnen und Absolventen, ne? Also wirklich welche, die gesagt haben, hey, wir möchten das machen, wir möchten das lernen. Und unser Konzept ist so umfangreich. Feelgood Management ist nicht nur das und das und das, sondern wir haben in der Ausbildung 20 verschiedene Module, die aufeinander aufbauen. Ja, und ich glaube, 150 ist schon eine Zahl. Ne, um zu sagen, okay, weil die sind ja diejenigen, die jetzt in den Unternehmen sind und die das Schneeballsystem nutzen, um für alle anderen die Arbeitswelt ein bisschen besser zu machen. Ne?
Sehr
und
cool,
die Nachfrage ist auf jeden Fall da.
Ja, krass.
Super,
und die kommt von überall her. Ne? Also wirklich vom kleinen Startup, ne, bis hin zum Großkonzern. Ne? Da ist alles dabei. Und das macht halt den Mehrwert der ganzen Sache aus. Ne? Weil wenn die sich austauschen über Maßnahmen, die der eine vielleicht plant, die der andere schon mal gemacht hat in einem großen Unternehmen oder auch in einem kleinen Unternehmen, ne, die tauschen sich über die Ergebnisse aus und erarbeiten gemeinsam dann einen Weg, wie sie für ihr Unternehmen dann ne, eine Feelgood-Strategie entwickeln.
Ja. Spannend, jetzt haben wir schon ein paar Mal das Wort Feelgood gehört. Was genau versteht sie unter Feelgood?
Möchtest du?
Wie definiert sie das Wort? Ja?
Also das ist ganz klar in 3 Worten zu sagen.
Mhm.
Wertschätzung und Wertschätzung. Warum Wertschätzung? Weil es das ist, was sich durch alles durchzieht. Ob es vom kleinen Lächeln ist, über ich halte jemandem die Tür auf, ja, um demjenigen ein Gefühl zu geben, bis zur Führungskraft, die sich mit den Mitarbeitenden beschäftigt, die individuelle Lösungen findet, bis hin zum Unternehmen, das sagt, okay, ich sehe, ihr braucht neue Arbeitsplatzgestaltung. Ja, alles das hat was mit Wertschätzung zu tun. Ich sehe den anderen in der Individualität, in der Vielfalt, ne, so wie sie sind und schaue, dass ich auf die Bedürfnisse eingehe. Deswegen für uns ganz klar Wertschätzung. Vom Kleinen bis ins Große.
Mhm. So wie bei der Immobilie, Lage.
Lage, genau.
Bei Feelgood, Wertschätzung.
Genau so ist es.
Auch wenn die meisten das nicht mehr hören, genau, oh, Wertschätzung, ja, Wertschätzung. Ja, aber das ist doch das Wichtigste für jeden von uns, wenn wir uns alle mal fragen, möchtest du einen Job haben, in dem du dich nicht wertgeschätzt fühlst oder eine Familie, in der du dich nicht wertgeschätzt fühlst? Wollen wir doch alle nicht, ne? Es ist oft so, dass wir sagen, ja, Feelgood, oh, Wohlfühlen, aber Wohlfühlen gehört doch nicht in den Business-Kontext. Das ist so ein Softie-Wort. Ach so, frage ich dann immer. Du möchtest dich also nicht wohlfühlen am Arbeitsplatz. Ja, schon.
Okay.
Vielleicht doch Business-Kontext, nur so ein bisschen. Ne? Ja, das ist die Basis. Das ist
verbringe nun mal viel Zeit auch auf der Arbeit, ne?
Genau.
Ja.
Und wie unterschiedlich das aussehen kann. ne, wie sich Wertschätzung nachher zeigt. Ja, das kunterbunt. Mhm. Ja, das sind auch teilweise ganz individuelle Wege. Ne?
Jetzt komme ich so kunterbunt, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen sind.
Genau. Und da unser Konfetti. Deswegen übrigens Konfetti.
Ja, und wichtig ist es natürlich ja, die individuellen Bedürfnisse dafür zu kennen.
Genau, richtig.
Ja, genau. Auf jeden Fall.
Und in dem Zusammenhang würde mich auch noch interessieren, wie seht ihr die Verbindung von Feel-Good-Management und Mitarbeiterzufriedenheit in Unternehmen? Ist das quasi deckungsgleich oder gibt es da Unterschiede oder was wirkt auf was ein?
Also erstmal müssen wir vielleicht darauf eingehen, wie wir Feel-Good-Management definieren.
Wertschätzung.
Ja, auch.
Aber also wir sind dahingehend unterwegs, dass wir sagen, Feel-Good-Management sollte nicht nur auf Mitarbeitende abgezielt werden. Weil dann wäre es ja eine Einbahnstraße. Ja, das heißt, das Unternehmen sieht immer nur zu, dass es den Mitarbeitenden gut geht. So, das ist dann so die eine Richtung. Wir definieren das so, wir sagen, Feel-Good-Management muss für alle Personengruppen, die an einem Unternehmen, an einer Unternehmung beteiligt sind, gelten. Denn nur dann schaffe ich das, eine wirkliche Feel-Good-Kultur zu etablieren. Weil jetzt stell dir mal vor, ich sehe nur zu, dass es den Mitarbeitenden gut geht, ja, aber mein Partner, meinen Geschäftspartnern, den bringe ich wenig Wertschätzung entgegen.
Wie
soll das funktionieren?
Ja, ne? Wenn ich da eingreifen darf, wir hatten zum Beispiel letztens so einen Fall. Ne? Also wir selber gegenüber unseren Trainerinnen und Trainern, wo viel gut draufsteht, muss auch viel gut drin sein. Ne? Auch wir machen das, Klar. Wir sind im engen Austausch und wir hatten wirklich einen Kunden, der eine Trainerin nicht viel gutmäßig behandelt hat während des Auftrags, ja, und wir mussten dann im Endeffekt nach vielen Gesprächen natürlich und sowas alles, ja, und vielen Versuchen, das zu klären, mussten wir sagen, okay, dann machen wir weiter viel gut für unsere Trainerin und nicht mehr mit dem Kunden. Also auch das, deswegen, das bezieht sich in alle Unternehmensbereiche und deswegen viel gut Mitarbeitendenzufriedenheit. Ja, primär natürlich schon. Also ich glaube, das eine ist ohne das andere nicht zu sehen. Aber viel gut ist ein ganzheitliches Konzept.
Okay,
nicht
nur auf Mitarbeitenden
bezogen. Ja. 360. Genau.
Letztes Jahr Weihnachten haben wir Adventskalender verschickt. Ja, und dann rief unser Versicherungsbetreuer rief mich an, sagt Sabina, ey, das ist mir noch nie passiert. In 20 Jahren, seitdem ich diesen Job mache, hat man noch nie einen Kunden ein Weihnachtsgeschenk geschickt. Gesagt, wieso das denn nicht? Warum eigentlich nicht? Wieso bekomme ich denn nur von der Versicherungsgesellschaft? Yeah. Wieso kann ich mich denn nicht bei ihm bedanken, dass er mich gut betreut? Warum denn nicht?
Ja, okay. Das heißt, Mitarbeiterzufriedenheit ist ein Teil von Feel-Good-Management, aber Feel-Good-Management wird aus eurer Sicht eben deutlich breiter gedacht, sodass alle Stakeholder im Prinzip irgendwie abgeholt werden.
Ja, genau. Ja.
Spannender Ansatz. Ja, vielleicht können wir ein bisschen auf die Frage noch eingehen, wie weit wirkt Feel-Good-Management aus eurer Sicht auf den Erfolg des Unternehmens?
Na, direkt. Also, ne, wir können uns alle, das ist wirklich essentiell, weil wir können uns alle überlegen, es gibt Studien dazu, also die Gallup-Studie, ich weiß nicht, ne, wer das kennt, von euch vielleicht, Gallup-Studie ist auf jeden Fall ein Tipp, kommt jedes Jahr raus und so die letzten Jahre zeigt sich immer mehr, dass die Zahlen gleich bleiben und die Studie sagt eigentlich, dass so zwischen 65% und 67% der Mitarbeitenden nur Dienst nach Vorschrift machen. Ja, und wir müssen mal überlegen, das ist Wahnsinn, und wir müssen mal überlegen, was das heißt, ne? Also die Leute, die sagen, ach ja, ne, bin ich nicht für zuständig, wie oft hört man sowas, ne, dem helfe ich nicht, nee, aber ich mache jetzt hier nur und das steht in meiner Stellenbeschreibung, ja, und wenn alle das tun, ja, dann fehlt Innovationskraft, ja, dann fühlen die Leute sich vielleicht auch nicht wohl, dann steigt die Krankenquote, ja, ohne dass jetzt jemand krank feiert, die gibt's natürlich auch, aber wenn sich jemand nicht wohlfühlt, kann einen das auch psychisch belasten, wenn der Arbeitsplatz nicht richtig ausgestattet ist, kann einen das gesundheitlich belasten, ja, und von der Produktivität ganz zu schweigen, ja, und wenn man das alles berücksichtigt und mal schaut, was hat das an Kosten, ja, was ist, wenn das Team unzufrieden ist, weil es immer die Arbeit von einem Mitarbeitenden auffangen muss, ja, die Unzufriedenheit steigt, wenn man das einfach mal, also es ist schwer, das in Zahlen zu fassen, aber wenn man sich das mal überlegt, was das alles für eine Spirale mit sich zieht, ist ganz klar, ohne das geht's eigentlich nicht mehr. Ne?
Ja.
Gab es vielleicht früher, ne? Also ich sag's mal mit der Fließbandarbeit, jeder hat da stupide seine Arbeit gemacht, damit waren die früher erfolgreich, aber das ist halt jetzt nicht mehr.
Mhm. Okay, das heißt, Gallup Engagement Index ist eure Argumentation, warum Feelgood Management genau direkt auf den Erfolg des Unternehmens wirkt, weil wenn alle an einem Strang ziehen und eben dementsprechend motiviert, zufrieden, glücklich sind, ist man gemeinsam erfolgreicher.
Genau. Sehr gut. Zusammengefasst.
Ja. Danke mal dafür. Vielfach gibt's ja die Meinung, Feelgood Management und Leistungsorientierung würden trotzdem Gegensätze sein, weil man vielleicht, wenn man viel Wert auf Feelgood Management im Unternehmen legt, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anziehen könnte, die vielleicht den Arbeitgeber attraktiv finden, weil er gewisse Benefits bietet. Wie seht ihr das?
Ich habe ein paar Buzzwords gesagt, ne? Das Buzzword Leistungsorientierung und Benefits, ne? Also in erster Linie, es geht ja auch nicht immer nur darum, ich empfinde das gerade so, dass das Thema Benefits so groß gespielt wird und dass das das Allheilmittel ist. Ja, das ist totaler Quatsch, ne? Also die Menschen einfach nur zuzuballern mit irgendwelchen wahllosen Benefits am besten. Ja, hier hast du noch das Jobrad, hier kommt der Obstkorb.
Story dazu, bevor wir weitermachen. Erzähle ich immer in den Calls und die kommt immer gut an. Es gab mal einen Bauunternehmer, ja, kleines mittelständischer Bauunternehmer, der war in so einem Unternehmerkreis. Und die Herren und Damen haben sich unterhalten über das Thema Mitarbeitergesundheit. Und er hat sich überlegt, ich möchte meinen Leuten, also der war wirklich ein guter Mann, ja, ich möchte meinen Leuten was Gutes tun. Was hat er gemacht? Er ist zu so einem lokalen Fitnessstudio gegangen und hat gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt einen Vertrag. Meine Mitarbeitenden dürfen bei dir kostenlos trainieren. Ich zahle das. Mhm. Ja, schreib mir die Rechnung, die dürfen hier trainieren, alles easy. Ist ja erstmal, also ist ja super. Das hat der wirklich gut gemeint. Mhm. Ja, und dann geht der da hin und dann wundert er sich, wieso sich nur zwei Leute angemeldet haben.
Mhm.
Was war passiert? Ja, es hat ihn keiner hat gefragt, was die Leute wirklich brauchen. Bauunternehmen, der größte Teil arbeitet den ganzen Tag körperlich auf dem Bau. Ja, die haben gesagt, ich brauche kein Fitnessstudio. Ja, die zwei, die sich angemeldet hatten, waren aus der Verwaltung. Ja, so, ja, und alle anderen, und er ist vom Glauben abgefallen, weil er gesagt hat, ich wollte doch was Gutes. Ja, und das ist eben genau das, ne, also, das hat halt nicht zum Ziel geführt. Aber Leistungsorientierung nochmal dazu zurück. Ich mag das Wort einfach nicht. Also für mich ist dieses leistungsorientiert immer früher Akkordarbeit, Leistungsprämien, ja, Anwesenheitsprämien, ganz schlimm. Klar, Zielvereinbarung, klar kann man das umsetzen, dann muss man es aber auch wertschätzend umsetzen, dann muss die Zielvereinbarung eine Vereinbarung sein und keine Vorgabe. Ja, also auch die Mitarbeitenden müssen mitbestimmen dürfen und müssen auch in der Lage sein, das zu beeinflussen.
Mhm.
Aber für mich ist dieses Leistungsorientierung gar nicht mehr aktuell. Ich glaube, dass es das gar nicht mehr geben darf oder kann weil wenn ich Feelgood Management mache und wenn ich einen Rahmen schaffe, wo sich alle wohlfühlen, habe ich eben schon gesagt bei der Frage vorher, sind die automatisch leistungsorientierter, einfach weil sie es wollen. Die sind intrinsischer motiviert. Ja?
Genau.
Und dieses leistungsorientiert von außen durch Druck und ja, wir wollen, dass ihr Leistung oder Stellen anzeigen, wo steht, wir fordern hohe Belastbarkeit, das zieht nicht mehr. Also unserer Meinung nach zieht es nicht mehr.
Leistungsbeurteilung.
Wieso? Ja.
Leistungsbeurteilung. Wieso fragt man nicht einfach, warum fragt man nicht, wie begeistert die Menschen sind?
Begeisterungsbeurteilung.
Ja, und Mitarbeiterzufriedenheit, da sind wir schon wieder. Wie zufrieden bist du? Wie wohl fühlst du dich? Okay.
Ja.
Ich sage es immer klassisch. Feelgood Management ist das, wenn ich einen Mitarbeitenden oder wenn die Mitarbeitenden sagen, beim Unternehmen XY, da arbeite ich gerne. Das finde ich toll. Und jeder Chef möchte doch, dass die Mitarbeitenden sagen, da arbeite ich gerne.
Ja.
Ja, was muss ich dafür tun? Genau das. Und das hat unserer Meinung nach nicht viel mit Leistungsorientierung und Belastbarkeit zu tun.
Und was bedeutet das auch? Ich meine, dadurch werden sich automatisch mehr einbringen. Ja, je begeisterter sie sind von ihrem Arbeitgeber. Mein Schwager zum Beispiel, der ist mittlerweile in Rente, aber der hat seinen Arbeitgeber gefeiert. Ja, also das war unglaublich, was der über seinen Arbeitgeber alles erzählt hat. Ja, der war einfach happy. Ist auch mittlerweile ein großes Unternehmen und by the way, die haben keinen Betriebsrat.
Mhm.
Weil sie keinen brauchen. Genau. Wann werden Betriebsräte gewählt? Wenn Menschen uns
Konflikt gibt irgendwie, gell?
Genau. Ja. Ne? So, ich will jetzt nicht die Arbeit der Betriebsräte in Frage stellen, ne? Das ist um Gottes Willen.
Du warst ja auch selber mal eine.
Ja, ich war selber mal eine, ne? Eine von denen. Mhm. Aber das ist wirklich so. Betriebsräte werden ja dann erst gewählt, ja, wenn die Menschen unzufrieden sind. So, und wenn es mir ein Herzensanliegen ist, dass meine Menschen Leistung bringen, dann kümmere ich mich auch um sie. Mhm. Das ist die erste Frage, die ich stellen sollte. Ja? Wie kann ich mich am besten als Arbeitgeber um meine Menschen kümmern, damit sie mir wieder was zurückgeben? Mhm. Und nicht nur mir, sondern dem ganzen Unternehmen und damit auch sich selbst wieder. Das ist die Frage. Nicht, habe ich jetzt schon die Leistungsbeurteilung für XY gemacht, die ist ganz wichtig. Ja, vielleicht sollte das auch mal in die andere Richtung gehen.
Mhm,
ja?
Das heißt eher in die Richtung transformationale Führung, transformational leadership statt transaktional, wo es jetzt wirklich nur Austauschbeziehung ist, sondern versuchen als Führungskraft charismatisch zu sein und irgendwie Vorbildfunktion einzunehmen, wo die anderen sagen, dem, der Person folge ich gerne und wir haben ein gemeinsames Ziel, das wir eben auch nur gemeinsam erreichen können.
Mhm. Ja, ja. Genau. Also ne, wie du eben gesagt hast, 360 Grad einfach, ne? Mhm. Von allen für alle, ne? Und sowohl die Wertschätzung als auch das Feedback, als auch alles, was da so ist.
Genau.
Ja, und gerade Führungskräfte, also das möchte ich auch, wenn es so ein bisschen off topic ist, aber noch sagen, weil ich es so wichtig finde. Führungskräfte werden immer oft als die Sündböcke dargestellt, ja, sie müssen Vorbilder sein, aber Führungskräfte, wenn sie nicht im Top-Management sind, auch nur Mitarbeitende, auch die haben das Recht, genau das von ihren Führungskräften zu bekommen.
Genau. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass Unternehmen ganz großen Fokus darauf legen, wen setzen sie als Führungskraft ein? Weil was ist in den letzten Jahrzehnten passiert? Wer ist Führungskraft geworden? Die Menschen, die sich fachlich behauptet haben.
Oder die schon am längsten da waren.
Oder die am längsten da waren. Der wurde jetzt mal Zeit für eine Beförderung. Genau. Aber es wurde in den wenigsten Fällen wurde wirklich hinterleuchtet, kann dieser Mensch auch führen? Und jetzt meine ich nicht als Vorgesetzter fungieren, weil er jemand vorgesetzt wird, sondern kann er wirklich führen.
Nicht nur seine Arbeit gut machen und damit einer der Besten quasi in dieser operationalen oder operativen Tätigkeit zu sein, sondern wirklich ja People-Themen bearbeiten zu können. Ja.
Aber ich lege noch einen drauf. Ich behaupte, ich bin jetzt ganz mutig, eine Top-Führungskraft muss nicht zu 100% in dem Thema drin sein, dass sein Team bearbeitet.
Eigentlich zu relativ wenig. Und sie muss auch nur zu wenig Prozent im operativen Tagesgeschäft tätig sein.
Ja? Eine Führungskraft muss führen können, Menschen begeistern können und dann läuft die Nummer.
Ja, genau. Gibt da mittlerweile auch schon Unternehmen, die diese zwei Rollen trennen.
Genau.
Die Führungsrolle von der fachlichen Rolle.
Überblick ist wichtig, Kommunikation ist wichtig, Austausch ist wichtig, aber fachlich... Finde ich gut.
Ja, dafür,
dafür suchst du dir deine Spezialisten.
Ja.
Weil die Führungskraft, die wirklich top ist, die weiß auch ganz genau, welche Menschen muss ich finden für mein Team, wer passt in mein Team und weiß auch ganz genau, wie er es anpacken muss oder sie. Ja? Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, einen guten Fokus auf die Führungskräfte zu legen.
Das heißt, die... kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass ihr Feel-Good-Management oder Feel-Good dieses Thema nicht nur als Hygienefaktor seht, wenn wir jetzt wieder in dieser Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg sprechen. Das heißt, ihr seht das nicht nur als Hygienefaktor, der eine gewisse Basis ist, die notwendig ist, sondern Feel-Good kann auch Motivator sein, oder? Echter Motivator, der intrinsisch motiviert, ja?
Na klar. Aber auch nur dann, ja, wenn das Ganze langfristig ausgelegt ist. Das bringt nichts, irgendwelche Ad-Hoc-Maßnahmen ins Leben zu rufen, mal ein Projekt aufzustellen. So, wir machen jetzt 6 Wochen viel gut, tschakka-tschakka.
Ja, ne? Und mal hier einen Gesundheitstag und mal hier so ein bisschen irgendwie Ergonomie am Arbeitsplatz oder irgendwie. Ja.
Genau. Das funktioniert nicht. Genau. Dann verpufft die Nummer. Das muss wirklich fester Bestandteil in einem Unternehmen werden. Und in meiner Welt gehören zum Beispiel auch Feel-Good-Manager gar nicht als irgendwie unter eine Personalabteilung gestellt oder so, sondern wirklich als Stabsstelle von der Geschäftsleitung.
Ja.
Ne? Und die müssen wirklich langfristig agieren und langfristig analysieren, umsetzen, Maßnahmen entwickeln. Ja.
Und eben nochmal zurückzukommen, ne, die Maßnahmen, die dann entwickeln, glaube ich, können sowohl Hygienefaktoren als auch Motivatoren sein. Also ich glaube, die Hygienefaktoren, die müssen ja einfach da sein. Ja, also das sagt der Begriff ja schon, die Definition. Ja, ne, also ich kann jetzt nicht irgendwie ein großes Sommerfest planen, wenn aber die Leute nicht vernünftig miteinander umgehen oder wenn sie keine vernünftige Büroausstattung haben oder so. Ja, also deswegen, ich glaube, das eine und das greift dann so in das andere und je mehr es individuell wird, ja, je mehr man auf die die Bedürfnisse, auf die individuellen Situationen, auf die Potenziale, ja, auch Rücksicht nimmt, desto mehr wird es dann Motivatoren auf jeden Fall.
Mhm. Ja, und ich habe es ja anfangs ja erwähnt, Feel-Good-Management ist für euch Wertschätzung. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel auch die Maslow'sche Bedürfnispyramide anschauen, dann haben wir unten die Grundbedürfnisse. Genau. Und wenn man weiter nach oben kommt, was kommt dann? Dann kommt dort oben Anerkennung und genau. Wertschätzung. Jawohl. Und damit sieht man es eh. Also auch die Bedürfnispyramide ist ja auch ähnlich gestaltet wie diese Hygienefaktoren als Basis und ja. die Motivatoren dann das oben aufbauen. Und drum dann. Das heißt, Wertschätzung ist dann eh einer dieser Motivatoren, der dafür sorgt, dass man wirklich einen inneren Antrieb hat. Ja.
Genau. Ja.
Mhm. Mir würde dann trotzdem interessieren, wie steht ihr zu generell zu extrinsischen Motivatoren, wie jetzt eben Zielvereinbarungen, variable Gehaltsbestandteile, Boni oder andere Arten leistungsbezogener Entlohnung? Widerspricht sich das oder lässt sich das trotzdem kombinieren?
Super, ja, klar, super.
Und also, zwar?
Aber...
Ey, kommt drauf an, wie es ausgestaltet
ist. Ja, genau. Richtig. Bin ich gespannt.
Aber richtig.
Ja?
Pia hat es ja vorhin schon angedeutet, ne? Solche Sachen wie, ich zahle dir noch einen Bonus, wenn du weniger krank bist. Das geht nicht.
Ja,
ist, da zeige ich keine Wertschätzung gegenüber Menschen, die wirklich krank sind.
Mhm.
Ja, dann zeige ich denen eher noch, ach, weil du bist es nicht mehr wert. Ne?
Mhm.
So, und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, genau zu gucken, was man da einsetzt, ja, wie man da vorgeht.
Ja. Mhm. Und eben auch eine Analyse zu machen, was gibt es schon, ne? Mhm. Also das ist das, wir können nicht anfangen mit Zielvereinbarungen und wir können nicht anfangen extrinsisch zu motivieren durch irgendwelche Benefits oder sowas, ja, gekoppelt an Leistung, gekoppelt an Umsatz, gekoppelt an ich weiß nicht was, ja. Mhm. Wenn irgendwie die Basis im Unternehmen nicht stimmt, ne? Also das kann nur nach hinten losgehen und extrinsische Motivation kann ja einmal leistungsabhängig sein, den Bereich hatten wir gerade schon, aber kann ja auch sein zu sagen, belohnen dich als Mitarbeiter, wir tun dir was Gutes einfach nur, weil du hier in dem Unternehmen bist, weil wir froh sind, dich zu haben. Ja, also dieses klassische Benefits kann ja auch einmal sein, Benefits, wenn ein besonderes Projekt erreicht wurde. Ja, dieses klassische, was früher immer war, Incentive-Reisen, ja. Also, was haben die alle irgendwelche Reisen und Incentive-Veranstaltungen gemacht, wenn irgendwie erfolgreiche Projekte waren? Ich kann aber auch sagen, ich möchte dir was Gutes tun. Ich möchte dich extrinsisch und natürlich dann durch die Wertschätzung auch intrinsisch motivieren, indem ich dir Rabatte anbiete, nur weil du Mitarbeiter hier bist, wie eben mit dem Fitnessstudio, ja, egal wie du arbeitest, egal wie gut du bist, egal wie lange du krank bist, ja, egal wie es dir geht und egal wie mein Verhältnis zu dir ist, du bist bei mir und du hilfst mir als Unternehmen und meinem Unternehmen, deswegen tue ich dir was Gutes durch Rabatte, betriebliche Altersvorsorge, Jobrat, ja, das kann man ja unbegrenzt weiterführen. Also auch das ist ja eigentlich was extrinsisch Motivierendes, ja. Es ist ja eine Geldleistung, eine Ersatzleistung, ja, aber eben nicht direkt immer an diesen Leistungsgedanken gekoppelt, sondern an den, es ist schön, dass du da bist, Gedanken gekoppelt.
Aber wenn ich es jetzt dann trotzdem an die persönliche Leistung koppeln würde, dann quasi als in Österreich würde man sagen, Tüpfelchen auf dem I oder im Englischen Icing on the top. Mhm. Das heißt so als kleines Gutsino obendrauf, aber nicht eben als Hauptmotivator zu sehen.
Und eben hinterfragen, kann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin das direkt selber beeinflussen? Ist das machbar? Ne? Also ich sage jetzt mal klassisch Zielfestsetzung mit den Smart-Regeln. Ja, ist das terminiert? Ist das messbar? Ist das realistisch? Ja, muss es sein? Es muss im Gespräch mit dem Team, mit den Mitarbeitenden selber erarbeitet sein. Da soll nicht eine Führungskraft kommen. Ich will jetzt, dass du, hat mein Chef zu mir gesagt, ich will jetzt, dass du, ich bezahle dich, du kriegst einen Bonus, wenn du die Krankenquote runtersetzt bis Ende des Jahres. Entschuldigung, wie soll ich das machen als HR? Ja, ich kann Feel-Good-Maßnahmen machen, ich kann eine Analyse machen, ich kann sagen, okay, ich schaue, dass ich die Rahmenbedingungen mache, aber wenn jemand krank ist, ist jemand krank, das kann ich nicht beeinflussen.
Mm-hmm.
Ne? Deswegen, also ja, on top und richtig ausgestalten.
Genau.
Im Dialog. Ja.
Mm-hmm. Das heißt, die Rahmenbedingungen trotzdem müssen das einfach auch ermöglichen, dass man selbst da den Freiraum hat, Dinge so weit zu verändern, um diese KPI dann auch tatsächlich beeinflussen zu können.
Genau.
Ja.
Damit auch oft genug erlebt, dass Zielvereinbarungen, wie du das gerade gesagt hast, ja, genau das Gegenteil gewirkt haben. Ja, man hat gedacht, man tut dem Mitarbeitenden was Gutes und sagt, boah, dann motiviert man ihn noch mal so richtig schön, das ganze Jahr Gas zu geben. Mhm. Und der war aber völlig überfordert, gesagt, wie soll ich das tun? Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich bin völlig, ne? Und das hat er vielleicht nicht oder sie nicht direkt am Anfang gemerkt, sondern erst auf dem Weg
dahin. Man war zu spät, was anzupassen oder, ja.